Also Klimawandel ist ein total dramatisches Problem. Das ist für den Kaffeeanbau so dramatisch, das kriegen wir hier gar nicht mit.
Gerade wenn man auch nachhaltig arbeitet, dann darf man auf sich nicht verzichten. Das ist sehr wichtig.
Wenn ich dorthin gehe und bin nur irgendein anzugtragender Salesman, der Kaffee vercheckt und erzählt dann irgendwas von anaerober Fermentation, dann sagen die, ja, machen wir das nächste Mal und lachen mich aus, sobald ich dort weg bin.
Und es ist auch witzig, weil wenn wir zu unserer Kundschaft gehen, dann finden wir oft auch in den Kaffeelagern, Rohkaffeelagern der Röstereien auch die Kaffees von unseren befreundeten Importmenschen dann wieder. Und das ist cool, weil wir wissen, dass die alle sehr viel Wert auf tolle Arbeit und nachhaltige Arbeit legen.
Das ist ja eigentlich schon der Ritterschlag für jede Canephora, wenn das CQI jetzt Robusta-Sommeliers ausbildet.
Hallöchen, Leute. Ich bin ein bisschen nervös, aber das legt sich jetzt gleich wieder. Gut, dass ich das auch immer sagen muss. Herzlich willkommen zum Instagram-Live-Podcast mit Daniel und Lukas von Kumpa. Ich erzähle einmal ganz kurz für die Podcast-Zuhörer, was es hier geben wird. Und zwar quatsche ich im Kaffeesahne-Podcast mit Kaffeemenschen aus der deutschen Kaffeeszene. Und wir sprechen über ganz viele verschiedene Themen, so den persönlichen Weg, über Nachhaltigkeit, über die persönlichen Ansätze, was so den Kaffee-Einkauf, Genuss und so weiter angeht. Und heute quatsche ich mit Daniel und Lukas von Kumpa. Die beiden importieren Rohkaffee aus Peru und auch aus Vietnam. Und die ersten 20 Minuten ungefähr, die werden wir gemeinsam hier auf Instagram quatschen und danach noch so, weiß nicht, so eine Dreiviertelstunde oder so, ganz in Ruhe mit allen Details, die ich dann später rausschneide. Und ich guck mal, ob die beiden schon da sind. Kommt ihr?
Hey!
Das ist die falsche Kamera.
Aber sehr schön bei euch.
Servus.
Sehr gut. Na, könnt ihr mich beide hören?
Ja, wir können dich auch sehen sogar.
Ah ja, das ist sehr gut. Das ist eigentlich noch viel wichtiger.
Ja.
Ja. Geil. Ja, wie schön, dass ihr euch Zeit nehmt heute.
Sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Für dich doch immer, Anna.
Ja.
Ich habe extra die Instagram-App runtergeladen.
Hast du?
Für mein Handy, ja.
Ja, damit jetzt noch ein Live-Zuschauer mit dabei ist.
Genau, oder? Nein, wir haben. Nee, wir hatten gerade, deswegen sind wir auch hier ein, zwei Minuten zu spät. Wir hatten gerade noch technische Probleme. Wir haben jetzt extra nochmal noch ein besseres Setting. Wir haben nochmal ein Mikrofon hier am Start.
Dann toll.
Kriegst du eine sehr tolle Tonspur von uns nachher, die dann auch für die Podcast-ZuhörerInnen dann auch schöner zum Zuhören wird.
Ja, super. Dann ist euer Ton gleich besser als meiner. Aber das ist nicht schlimm.
Ja, bei Kumpa gibt es immer noch einen guten Ton.
Klar. Das mit den Wortwitzen, das hatten wir ja geklärt. Dürft ihr machen, aber haltet euch ein bisschen zurück.
Na gut.
Na gut. geht's euch gut?
Ja, sehr gut. Also wir können uns nicht beschweren. Wir sind hier in unserem schönen Lager, hatten schon viel Kaffee heute, viel Arbeit bewältigt. Und jetzt haben wir gerade noch einen Kaffee getrunken und freuen uns auf den Podcast mit dir.
Seid ihr jetzt ein bisschen hibbelig von so viel Kaffee?
Oh, nee, es geht. Ich glaube, die abendliche Müdigkeit und die Pizza, die wir gerade noch vertilgt haben, die ebnen das wieder so ein bisschen ein. Ne? Also alles cool, alles cool. Wie geht's dir, Anna?
Ja, mir geht's auch gut. Ich habe auch gerade noch einen Kaffee getrunken. Ich bin jetzt tatsächlich ein bisschen hibbelig. Ich bin aber auch immer vor den Podcasts ein bisschen hibbelig. Da hilft auch keine Pizza. Aber das geht gleich wieder weg. Also mir geht's auch echt ganz gut. Und ich spüre so diesen Aufschwung, der irgendwie überall gerade so ist. Und das fühlt sich echt nochmal ganz, ganz gut an. Und ich hoffe, dass wir das alles durch den Sommer tragen und dann auch mit in den Winter nehmen. Und dass es jetzt langsam echt wieder ein bisschen normaler wird und so.
Auf jeden Fall. Mit viel Kaffee natürlich.
Ja, Das sowieso. Ja, ich freue mich total, dass wir heute quatschen. Wir sind uns ja schon ein paar Mal begegnet. Wir haben ja schon mal so ein bisschen gequatscht und so. Aber seitdem hat sich ja echt super viel verändert. und auch so ein bisschen meine Sicht auf Kaffee, also Rohkaffee-Einkauf auch, weshalb ich vielleicht echt dann auch noch mal ein paar andere Fragen habe, als ich vielleicht vor einem Jahr gehabt hätte oder so. Und ja, vielleicht fangen wir einfach mal so da an, wo ihr jetzt gerade seid, nämlich in eurem Kaffeelager. Erzählt doch einmal ganz kurz, wo man euch so verorten kann und was ihr genau macht. In zwei Sätzen oder so.
Also, wir sind Direktimporteure und beziehen von Freundinnen und Freunden in Peru und in Vietnam Rohkaffees, die wir dann hier an befreundete Rösterinnen und Röster verkaufen. Und das Ganze baut auf Freundschaft auf, sodass um das Produkt Rohkaffee herum ganz, ganz viele Dienstleistungen entstehen und sowas wie Empathie mitschwingt.
Genau. Und wo wir uns befinden, hattest du ja auch gefragt. Wir sind in Herrenberg. Das ist eine kleine Stadt etwas südlich von Stuttgart, also im schönen Baden-Württemberg. Wir beide wohnen in Tübingen und haben hier ein schönes Lager und ein Büro mit Kaffeebereich und allem. Das jetzt seit Anfang diesen Jahres unsere Heimat ist hier.
Ach cool,
Genau.
seid ihr jetzt vor ein paar Monaten quasi erst dahin umgezogen, wo ihr jetzt seid?
Ja, wir sind umgezogen vom Nachbargebäude hierher, aber ganz am Anfang war halt natürlich alles noch Homeoffice und hatten so ein Shared Storage, wie auch immer, wo man sich halt so einen kleinen Raum mieten kann. So, irgendwie muss man anfangen. Und jetzt haben wir uns halt gesteigert und nochmal ein bisschen gesteigert und so langsam wird es auch einigermaßen professionell bei uns. Und genau, wir haben jetzt hier auch viel Platz für mehr Kaffee, weil wir wollen ja auch unsere Ziele erreichen. Und genau, jetzt sind wir hier. Im
Ja.
Herzen Baden-Württembergs.
Fühlt es sich jetzt nach Erwachsenenbusiness an, mit diesem großen Lager?
Ja, weißt du, wenn man sich dann mit Dingen anfängt zu beschäftigen, wie Rente und da ist man schon im Erwachsenenleben auf jeden Fall angekommen.
Ja.
Ja, beim dritten Jahresabschluss, dann fängt man an, sich daran zu gewöhnen.
Genau.
Ja.
Aber es ist
Ja,
schön und macht Spaß, auf
ja.
jeden Fall. Nee, ist schon geil. Also, wir machen es jetzt ja seit einem Jahr in Vollzeit beide. Und das ist schon bisher das Coolste ja in unserer ganzen Kumpa-Zeit. Und von dem her, so, ich meine, nach 3 Jahren geht man in den Kindergarten, vielleicht sind wir jetzt im Kindergarten. Und aber man fühlt sich wie ein Erwachsener, ne?
Wir können schon laufen und sind stubenrein.
Genau.
Ja. Fühlt ihr euch ganz sicher mit dem, was ihr da so macht?
Meistens, ja.
Ja.
Meistens, meistens. So wirkt er auf jeden Fall. Aber
Ja.
vielleicht wollt ihr ja mal genau da anfangen, wie das eigentlich angefangen hat mit eurem Rohkaffee-Einkauf, weil eigentlich war das ja nicht so die erste Idee, die ihr quasi hattet. Also ihr seid ja in Peru gestartet und hattet da eigentlich erst eine andere Idee.
Ja, wir haben sehr viele Ideen, aber es stimmt, also es war nicht der Erstkontakt mit Kaffee, sondern es war so, dass 2013, 14 war ich für ein Jahr in Peru und habe die Gegend kennengelernt und habe mich auch so verliebt in das Land und die Leute und was es dort alles gibt, was alles so anders ist als in Deutschland. Und dann bin ich zurückgekommen, haben Daniel und ich uns dann kennengelernt. Daniel hat mit meiner Schwester in der WG gewohnt. Ja, und dann habe ich überlegt, wie das geht, dass ich da wieder zurück kann, dass ich mein Studium auch darauf ausrichte, wieder zurück nach Peru zu können. Und da bin ich dann schnell beim Kaffee gelandet. Und Daniel und mich hat auch verbunden, dass wir beide ein bisschen Gourmets waren, gerne gekocht haben.
Jetzt keine
Und
Zeit mehr.
doch,
doch,
doch, auf
das
jeden Fall.
geht schon, das muss
Muss,
gehen.
gutes Essen muss sein.
Okay,
Manchmal muss auch
gut.
die Pizza sein wie heute Abend, aber die war auch sehr gut, muss man sagen.
Dann ist gut.
Ja.
Ja, und dann auf jeden Fall kam dann der Kontakt zustande mit dem Thorsten von Good Karma Coffee. An der Stelle Props an Thorsten.
Liebe
Grüße.
Servus,
Thorsten.
Thorsten.
Und genau da habe ich dann angefangen zu arbeiten als der erste Mitarbeiter und bin zurück nach Peru. Und ja, dann hatten wir viele, viele Ideen, haben überlegt, was wir nun tun können. Und am Ende haben wir zuerst einen Verein gegründet, mit dem wir Kaffeefarmerinnen und Kaffeefarmern helfen, der Coffee Culture e.V.
Das war 2017.
2017, genau.
Dem kann
Den
man auch
hab.
folgen auf Instagram und auf Facebook. Und wir haben jetzt auch eine ganz kleine Homepage, so als kleine Werbung
Oh.
zwischendrin. Genau,
Ja,
aber
das
es ist
ist
noch nicht so
okay.
professionell. Ist nicht so professionell, aber es wird immer besser. Also,
Ja, das spielt ja
ja.
eigentlich erstmal keine Rolle, wenn es so an sich schon steht, wenn ihr es seit 2017 macht.
Genau, genau. Richtig
Gemeinsam
ist bei der
auch schon.
Arbeit, dass da was ankommt. Ja. Mhm. Ah, da waren wir auch schon beide Gründungsmitglieder, genau.
Mhm. Und was genau macht ihr da mit diesem Verein?
Also es geht darum, die Lebenssituation von benachteiligten Menschen im Kaffeeanbau zu verbessern. Und dadurch, dass es so vielen Leuten im Kaffeeanbau so schlecht geht, gehen einem da die Ideen quasi nie aus. Man geht in ein Dorf, in dem Kaffee angebaut wird, dreht einen Stein um und hat ein Projekt, weil einfach die Leute Hunger haben, denen geht es nicht gut. Das heißt, das ist eine Frage am Willen und am Zeiteinsatz.
Mhm.
Ja, also wir haben schon ein Röstlabor gebaut für ein Dorf, damit die Farmerinnen und Farmer lernen, ihre eigene Qualität zu verstehen und dann auch zu verbessern. Wir haben schon Regenjacken gespendet, wir haben Trockenbetten gespendet. Jetzt haben wir vor einem Jahr angefangen, eine Meerschweinchenzuchtanlage zu bauen in eine Schule in einem Dorf, in dem Kaffee angebaut wird.
Mhm.
Damit die Schüler Meerschweinchen züchten, dann Restaurants verkaufen und sich davon ihr Essen kaufen, von dem Geld.
Ja, abgefahren.
Das ist ein bisschen schwierig, das Projekt, weil der Präsenzunterricht dann ausgefallen ist und die Meerschweinchen gestohlen wurden aus der Schule.
Oh nein!
Aber, aber so in die Richtung gehen die Projekte. Also ziemlich kleine Projekte, sehr direkt und mit einem hohen Grenznutzen. Jeder eingesetzte Euro bringt viel Nutzen, weil wir einfach viel Zeit reinstecken.
Ja, und mit wie vielen Leuten macht ihr das jetzt?
Wir sind jetzt, glaube ich, 36 Mitglieder.
Mhm.
Ja. Genau, also da muss man dann nochmal überlegen. Es gibt auch passive Mitglieder, die dem Verein folgen und mit ihren Mitgliedsbeiträgen und Spenden unterstützen. Und ich sag mal so, der aktive Kern sind vielleicht so 10, 15 Leute. Und ja, Daniel und ich gehören da ganz sicher zu den alleraktivsten Mitgliedern.
Ja.
aber auch hier Props an unsere anderen Mitglieder, weil wir haben gerade echt auch einen schönen Aufschwung gehabt. Tatsächlich hat uns Corona da so ein bisschen vorangebracht, weil wir uns auch zweiwöchentlich digital treffen. Ich kann verraten, in einer Viertelstunde, da treffen sich die anderen Mitglieder ohne uns.
Nein!
Und genau, ja, vielleicht gucken sie auch gerade zu und skippen das dann nochmal. Nee, aber es ist schon der Plan. Und wir haben durch diese regelmäßigen Treffen, die online dann stattfanden, uns auch echt nochmal ein bisschen gepusht gekriegt und haben auch gerade ein schönes Röstkaffee-Projekt am Laufen, wo wir mit Röstkaffee, den wir zusammen mit Good Karma Coffee zum Selbstkostenpreis erzeugen, dann Spenden einsammeln, indem wir den dann verkaufen. Und da wird dann auch wieder ein Trockenbettenprojekt in einer Region, in einer prekären Region in Peru, werden da Trockenbetten dann wieder gebaut. Und da haben wir einen schönen Effekt, glaube ich, auch wieder. Und die Mitglieder sind voll am Start, helfen mit. Und es machen nicht nur wir die Arbeit. Also das möchte ich auf jeden Fall. Das wollte ich damit betonen, auch wenn
Also, nee, die anderen, die sind ja in einem anderen Meeting, die können gerade nicht zuhören. Kannst du ruhig sagen.
Genau, können nicht. Also, es ist schon echt cool. Also das macht richtig Spaß. Am Anfang haben wir wirklich dann halt viel selber gemacht und haben das Ganze auch vorantreiben müssen. Aber mittlerweile gibt es so auch wirklich Aktionen von denen. Und das ist schon richtig cool zu sehen, wenn man dann was erreicht.
Und seid ihr da vom Verein her nur hier in Deutschland vertreten? Oder ist das dann schon auch so ein bisschen weitreichender? Also räumlich?
Ja. Auf der deutschen Seite werden die Projekte geplant, werden Mitgliedsbeiträge bezahlt, werden auch Spenden akquiriert. Und im Ausland, bis jetzt nur in Peru, da werden dann die Spendengelder verwendet. Ne? Also da werden dann die Projekte realisiert.
Mhm. Ja. Und da brauchen wir natürlich auch Helfer und Helferinnen.
Okay.
Aber die aktive Arbeit ist, also die... Naja, die aktive Arbeit zum Spendengelder sammeln ist auf jeden Fall hier und das Ausführende, das passiert dann auch da. Aber das sind keine Mitglieder in dem Sinn.
Mhm. Ja. Okay, cool. Und wie kam das dann, dass ihr gesagt habt, so, dass ihr Kaffee einkauft und nach Deutschland importiert? Ging das so miteinander einher irgendwie? Also, dass irgendwann der Schritt so mehr oder weniger klar war, wenn ihr schon mit den KaffeeproduzentInnen zusammenarbeitet?
Ja, also ich war dann zu meinem Studienpraktikum 2017/18 auch in der Kooperative Aproeco. An der Stelle Props an Aproeco.
Liebe Grüße.
Und genau, dort habe ich ein halbes Jahr dann auch gewohnt und habe dort gearbeitet für die Kooperative. Und da war auch ein Traum von mir, halt den Kaffee nach Deutschland zu bekommen. Und da gab es dann quasi eine erste Platzierung von 11 Säcken Kaffee, handselektiert, handverpackt. Nach Good Karma Coffee nach Karlsruhe. Genau, das war eigentlich der erste Import, den habe ich im Namen der Kooperative und von Good Karma Coffee so vermittelt.
Mhm.
Und danach haben wir dann schon viel überlegt, wie wir es machen und wie wir Import machen und was wir tun. Genau, und am Ende war das dann das Sinnvolle, was dann auch wirklich funktioniert hat, dass der Daniel und ich dann zu zweit Kumpa aufgemacht haben einen Batzen Geld geliehen haben und gesagt haben, okay, wir haben hier ein, zwei Handvoll Röstereien, die daran glauben, die uns auch vorab schon zusichern, dass sie den Kaffee nehmen würden. Und so ging dann ein Kumpel los. Ne? Da haben wir das Geld nach Peru geschickt, noch ein bisschen was für Notar und Gründungskosten übrig gelassen und den Rest nach Peru geschickt und haben dann 9 Tonnen Kaffee bekommen. Ja.
Ach, ach geil, an. Also ja, also weil das ist ja gar nicht so leicht, einen Container zum Beispiel auch voll zu kriegen. Also wie hast du das gemacht, als du diese eine erste kleine Ladung hattest? Da musstest du ja mit irgendwem zusammenarbeiten, der da, wo du es mit in den Container reinpacken kannst oder so?
Ja, das ging dann über die Kooperative und die haben schon auch einen Exportpartner in Peru und es gibt ja auch die Möglichkeit von Shared Container. Genau, und das hat dann im Prinzip das Exportunternehmen in Peru für uns geklärt, damit es nach Deutschland kommt. Und dann hier auf der Seite in Deutschland wurde dann halt dieser Kaffee von Hamburg noch nach Karlsruhe gezogen von dem Logistikunternehmen.
Ja, okay, cool. Wollen wir vielleicht jetzt hier für diese Live-Session noch einmal ganz kurz drüber sprechen, was ihr denn eigentlich für einen beruflichen oder akademischen Hintergrund habt und den Rest, den besprechen wir nachher in Ruhe. Dafür können die Leute den Podcast abonnieren und reinhören.
Ja, gerne.
Ja, Daniel, dann erzähl du doch jetzt mal. Lukas erzählt nämlich die ganze Zeit.
Genau. Lukas hat ja schon so ein bisschen erwähnt, dass wir uns in Karlsruhe begegnet sind. Da habe ich damals studiert und der Lukas hat dann dort auch studieren angefangen. Ich habe eigentlich ja auf jeden Fall nichts mit Kaffee studiert, das gibt es ja auch nicht. Klassischer Quereinstieg natürlich. Mein Studium damals war Fahrzeugtechnologie im Bachelor. Hat wenig mit Kaffee und Nachhaltigkeit zu tun. Und ja, es hat mich auch schon immer so ein bisschen gefuchst, und das, da irgendwas anderes zu machen, weil mich das ja irgendwie nicht so in Gedanken nicht so erfüllt hat, dann später irgendwie hier klassisch im Südwesten bei Daimler oder sowas zu arbeiten. Und ja, dann habe ich das fertig studiert tatsächlich und habe dann auch noch meinen Master draufgehauen, aber dann in Stuttgart an der Uni und habe dort Technologiemanagement studiert. Also bin eigentlich schon so von der Ausbildung her jemand, der hier eigentlich eher in der Automobilindustrie landet.
Hat die besten Chancen gehabt.
Genau, ich hätte gute Chancen gehabt, sehr gute.
Aber, sehr reich zu werden.
Ja, was heißt reich, aber einfach hier auch ein kleines Zahnrad der großen Maschinerie zu sein, da hätte ich eine gute Chance gehabt. Und da hatte ich halt keinen Bock drauf, so wirklich. Und das hat mich schon immer so ein bisschen begleitet auch. Und ja, durch das, dass wir uns kennengelernt haben und das Ganze sich irgendwie auch dann entwickelt hat, haben wir dann halt die Chance wahrgenommen. Und ich habe dann noch, nach meinem Studium habe ich noch ein Jahr lang gearbeitet in Stuttgart an der Hochschule, an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg, und habe da als wissenschaftlicher Mitarbeiter auch gearbeitet und habe da eher in der Mobilitätsforschung was gemacht. Genau, und habe dann parallel auch schon, haben wir Kumpa am Laufen gehabt, was dann eine Doppelbelastung war, und dann haben wir irgendwann mal gemerkt, okay, wir wollen das wirklich machen, wir sehen dort ein Potenzial und möchten das dann jetzt auch in die Realität umsetzen, das, nur noch das zu machen. Und das war dann nach diesem einen Jahr, nachdem der Vertrag auch auslief, dann eine gute Chance, sich da dann beruflich umzuorientieren. Und ja, man ist ja noch, noch jung und risikobereit. Und das haben wir dann gemacht. Und ja, so ist quasi meine Laufbahn. Also so mega lang ist ja nicht. Also ich bin jetzt 31, von dem her.
Wo warst du eigentlich in der Grundschule?
Ja, genau. Sollen wir mal, also genau, wir wollen mal ganz zum Anfang zurückgehen.
Nee.
Ja, genau. Aber, würdest du sagen, dass du in deinem Studium schon aber einiges gelernt hast, was du jetzt irgendwie auch anwenden kannst? Weil es muss ja nicht immer unbedingt auf genau das ausgelegt sein, was man macht, sondern manchmal hilft es ja auch, wenn es vielleicht sogar genau das Gegenteil von dem ist, was man jetzt macht, dass man das irgendwie ja, für sich und sein eigenes Thema anwenden kann.
Ja, es hält sich tatsächlich in Grenzen, würde ich sagen. Aber ich meine, als Ingenieur hat man ja immer irgendwelche Fähigkeiten, die man irgendwo anwenden kann. Das ist ja auch so ein bisschen die Aufgabe eines Ingenieurs, kreativ zu sein mit den Naturwissenschaften. So. Und ja, so Mathe und alles natürlich, ne, das bringt einem was. Aber jetzt, wie Steuergeräte in einem Automobil miteinander kommunizieren, bringt mir in der Kaffeewelt nicht ganz so viel. Aber ja, ist schon immer wieder von Vorteil, auf jeden Fall. Im Nachhinein hätte ich vielleicht auch tatsächlich was anderes studiert, aber damals wusste ich nicht so richtig, wo es hingehen soll. Und jetzt bin ich froh, weil dadurch hat sich auch die Türe geöffnet. Also alles hat ja so dann seinen Weg genommen. Und
ja.
Ja, jetzt bin ich ganz zufrieden und ja, ich denke, es wird irgendwie weitergehen. Und mal schauen, was in 10 Jahren so geht. Also ich bin da immer ganz, ganz offen und locker, genau. Der Lukas hingegen, da kann ich jetzt mal einfach den Ball weiterspielen.
Ja, danke schön.
Der hat sehr, sehr, sehr sinnvoll sich da schon orientiert und wir profitieren ja da teilweise auch davon. Genau, der hat nämlich eine Ausbildung gemacht zum
Bankkaufmann. Genau, ich bin nach dem Abi Bankkaufmann geworden und das hat mir nicht so
sehr gut
gefallen. Ja, das war auch so ein bisschen aus der, ja, da war ich auch ein bisschen ideenlos und wusste nicht genau, wo es hingeht. Und der Bankkaufmann, da war ich nicht so richtig glücklich damit. Die Bausparer an die Omi zu bringen, war nicht so mein Ding. Und genau, deswegen war dann auch meine Peru-Reise so ein bisschen Ausbruch davon, dass ich da dann in Lateinamerika unterwegs war. Genau, und wie gesagt, als ich zurückgekommen bin 2014, wo der Daniel und ich uns auch kennengelernt haben, habe ich angefangen, dann International Management zu studieren. Und das war so ein bisschen die Schnittmenge aus Fernweh und ich will wieder zurück nach Peru und Bankkaufmann nicht ganz liegen lassen, sondern irgendwie mit verwenden. Und genau, also BWL mit internationaler Ausrichtung. Und das war dann auch ziemlich praktisch. Da konnte ich dann auch schon alle Studienarbeiten, Praktika, Austauschsemester auf Kaffee Lateinamerika ausrichten und ist da genau mich da schon gut dann weiterbilden auch.
Ja, das ist ja witzig, weil das hat man ja eigentlich ziemlich selten, dass wirklich Leute im Kaffeebusiness unterwegs sind, die, als dann klar war, in welche Richtung es gehen soll, dass dann auch wirklich also das Studium und den Ausbildungsweg irgendwie darauf auszulegen. Du bist also der Part von euch, der sich mit den Zahlen richtig gut auskennt.
Also das machen wir schon beide. Der Daniel kann das auch gut zählen.
Ja, auf mich kann man auch zählen.
Also es funktioniert gut, weil wir das zusammen machen. Aber ich kann auf jeden Fall, ich bringe da noch so ein bisschen BWL-Kenntnisse und so ein paar Grundlagen aus dem Studium auf jeden Fall mit rein, die uns jetzt schon nützlich sind.
Ja. Aber das eignet man sich auch an über die Zeit. Also irgendwie, man ist halt dann täglich damit konfrontiert. Und das ist auch spannend tatsächlich. Und ich glaube, da funktioniert es ganz gut, so wie wir das alles miteinander aufgebaut haben.
Ja, voll. Also ich merke das auch gerade, dass es, also die Zahlen, die machen erstmal keinen Spaß, aber wenn man einmal irgendwie durchgestiegen ist, dann ist das schon auch ganz geil, da irgendwie den Überblick zu behalten und so.
Ja, es ist nicht so schlimm, dass die Zahlen keinen Spaß machen, solange sie Sinn ergeben.
Da bin ich noch nicht. Ja, cool. Aber also ich würde sagen, wir brechen die Live-Session hier ab und gehen jetzt in unsere gemütliche Podcast-Ecke und quatschen dann da weiter. Aber was man schon mal raushören kann, ist, dass ihr auf jeden Fall das Menschliche über das Business stellt. Das ist so das, was ich bei euch immer so raushöre, dass ihr halt Bock habt, irgendwie mit dem, was ihr macht, das irgendwie alles ein bisschen besser zu gestalten für die Leute, die involviert sind. Ist das richtig?
Das hast du sehr schön gesagt.
Ja.
Kumpa-Style.
Hashtag Kumpa. Geil. Nee, cool. Nee, wir haben Spaß. Alles gut, auf jeden Fall. Auf das kommt's an. Ja.
Ja.
Sehr schön, ja.
Voll gut. Genau. Ja, ich schmeiß euch dann jetzt hier raus. Oder genau, ihr geht raus.
Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Wir machen das einfach gleich. Wir gehen jetzt da mal raus, dann gleich irgendwie. Du schmeißt uns raus und dann, wahrscheinlich, wenn ich auf das X da oben drücke, genau, und dann treffen wir uns gleich nochmal hier beim Kaffeesahne-Podcast, der dann später auf allen Kanälen, wo es Podcasts gibt, zu hören ist.
Super!
Da freuen wir uns drauf. Geil, wir quatschen noch weiter. Das wird bestimmt noch spannend. Also es lohnt sich,
Leute. Ich glaube auch. Rein. Bis nachher.
Bis nachher, Anna. Tschüss. Oh, tschüss, alle anderen. Ich habe ein paar gesehen, die ich kenne. Hallo.
Love you, people.
Bis dann. Ciao.
Ja, super. Das war ja schon richtig schön. Und ich habe auch ganz viele bekannte Gesichter gesehen. Da freue ich mich sehr drüber. Und das werde ich jetzt in Zukunft auf jeden Fall öfters so machen. Ich mache jetzt diese kleine Überleitung einmal noch, damit wir eine schöne Brücke nachher im Podcast haben. Also den Kaffeesahne-Podcast, den könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt. Also hier, ne? Kennt ihr Spotify, iTunes, Deezer, YouTube zum Beispiel auch. Und wenn ihr gut findet, was ich mache, dann schaut doch mal bei Steady vorbei. Da könnt ihr ein kleines Trinkgeld-Abo abschließen. Und wenn ihr sehr gut findet, was ich mache, dann schaut doch mal bei Giovanna Kaffee vorbei. Ich bin nämlich die Anna in Giovanna Kaffee und ich röste gemeinsam mit Gio richtig guten Kaffee aus Ecuador. Ja, wollen wir weiter quatschen?
Ja.
Okay, jetzt wieder so richtig.
Jetzt sind wir wieder richtig ernst und...
Ja.
Richtig,
ja,
seriös.
Jetzt keine Witze mehr.
Witze machen wir eh nicht. Ich mache mal hier nochmal kurz mein...
Da hören Businesspartner eventuell zu.
Ja. Ich,
Macht es doch, weil ihr mehr Rohkaffee verkaufen wollt, oder?
Tatsächlich ist ja unsere Aufgabe, Rohkaffee zu verkaufen. Ich würde auch so sehr gerne mit dir quatschen.
Ja.
Aber natürlich ist es ja toll, wenn da vielleicht der ein oder andere zuhört, der dann auch noch von uns erfährt.
Man könnte das regelrecht als unseren Beruf bezeichnen, ne?
Rohkaffee verkaufen.
Ja. Ja, ja, also ich hab ja jetzt zum Glück auch ein Produkt, was ich verkaufen kann.
Giovanna.
Deswegen lohnt sich vielleicht lohnt sich irgendwann der Podcast auch mal.
Ich
sehr
denk,
geil.
Ich glaube, alles.
Nicht nur für die anderen.
Nee, das hat sich schon längst gelohnt. Jeder kennt dich und alle haben Bock drauf, das zu hören, sich mit dir zu unterhalten. Und ich glaube, das ist schon cool. Es lohnt sich immer. Das haben wir auch an Erfahrung gemacht. Es lohnt sich immer, mit jedem zu reden. Und es ist auch so ein Stück weit ein Respekt, den man den anderen gegenüber dann zeigen muss. Also
Zollt,
genau. Wir versuchen uns wirklich eigentlich mit jedem zu unterhalten. Ich hoffe, wir kriegen es auch hin und keiner hat sich abgewiesen gefühlt von uns bisher. Falls doch, dann darf er sich auch gerne nochmal bei uns melden. Oder sie. Entschuldige.
Ja, aber das ist genau. Also wir gendern wirklich den ganzen Podcast durch, bitte. Aber das ist so ein, ist total geil, weil der Podcast ist so ein Türöffner von Anfang an gewesen. Mhm. Also ich hatte noch gar keinen Podcast veröffentlicht, aber ich hatte schon Visitenkarten gedruckt und bin halt aufs Coffee Festival in Hamburg und habe überall meine Visitenkarten verteilt. Und bin mit super vielen Leuten einfach so schon ins Gespräch gekommen, obwohl ich noch gar nichts gemacht hatte. Und das ist halt mega geil. Also auch jetzt so in der Gründungsphase von Giovanna Kaffee könnte es halt nicht besser sein. Mhm. Also weil einfach so die Kontakte dadurch schon da sind.
Genau.
Und das hat sich auf jeden Fall, auch wenn ich das noch nicht schwarz auf weiß habe, das hat sich so noch nicht ausgezahlt, aber es hat sich voll ausgezahlt.
Mhm.
Also
wir merken das schon auch sehr, wie wichtig die Kontakte in dieser ganzen Branche sind. Also es kommt schon echt auch drauf an, dass man sich vernetzt und bekannt mit vielen Leuten ist.
Mhm.
Und es macht ja auch Spaß. Ich meine, die Branche lebt ja auch davon, dass man sich kennt und dass man sich vertraut und dass es so ein bisschen auch eine Community ist, die zwar gerade gefühlt sehr stark wächst, aber es ist auch gut so. Also das soll es ja auch. Wir wollen ja auch mehr werden. Und jeder Kontakt zahlt sich wirklich aus und ich finde es immer wieder spannend, was es da für Leute gibt und was die Leute schon alles teilweise schon an Erfahrungen sammeln konnten. Und das ist schon crazy. Und ja, auf jeden Fall wird da...
Ja, ist das bei euch denn auch so? Also, weil ich erlebe das ja jetzt quasi als Rösterin, dass Gio und ich uns mit total vielen Röstereien einfach austauschen. Also, dass wir zum Beispiel auch hier in Düsseldorf bei Schwarz rösten und die uns auch ihre Röstprofile und sowas ohne weiteres zur Verfügung stellen und uns genau erzählen, wie die das angehen und so. Und die sehen in uns keine Konkurrenz, sondern die denken sich so, ja, geil, da sind noch welche, die das gut machen wollen.
Ja.
Go for it. Und dann machen wir das halt da und tauschen uns aus.
Ja.
Ist das bei euch als Importeure
auch
so?
Ja, also wir sind auch im Austausch mit ganz vielen anderen Importunternehmen unserer Größe. Wir haben auch so eine WhatsApp-Gruppe, die haben wir mal beim World of Coffee in Berlin gemacht, die heißt Important Importers. Und da sind so ganz viele kleine... Da ist Gio auch drin. Da ist
Gio
auch drin.
Ja, ich weiß, ich habe davon schon gehört. Finde ich sehr gut.
Ja, da tauschen wir uns auch immer mal aus. Und jetzt letzte Woche waren wir auch unterwegs, haben so ein bisschen die Traveling Salesman gemacht und da haben wir auch Nico Salcedo von Plant in Costa Rica ein paar Tage mit dabei gehabt. Wir haben mit dem Chris von Mehrwert hier bei uns Cupping gemacht. Mit dem Fred sind wir ganz... Also wir sind mit ganz vielen in Austausch.
Mhm. Ja. Und es ist auch witzig, weil wenn wir zu unserer Kundschaft gehen, dann finden wir oft auch in den Kaffeelagern, Rohkaffeelagern der Röstereien auch die Kaffees von unseren befreundeten Import-Menschen dann wieder und Das ist cool, weil wir wissen, dass die alle sehr viel Wert auf tolle Arbeit und nachhaltige Arbeit legen. Und dadurch sind wir uns auch sicher, dass wir dort auch vielleicht noch einen guten Platz füllen können. Das ist irgendwie schön, das zu sehen, wie dann auch wirklich die verschiedenen Importeure und Importeurinnen Erfolg haben und dort sich dann auch in tollen Röstereien platzieren können.
Man empfiehlt sich untereinander,
Ja,
das
voll.
ist cool.
Ja.
Ja, total. Also, ich meine, es ist ja so eine Sache zu gucken, wo der Kaffee herkommt und dass halt quasi auf der Seite alles super läuft, aber dann halt auch nochmal eine andere Sache zu sagen, ja, wir gucken halt auch, wo der Kaffee landet. Also, weil ihr könnt natürlich auch euren Kaffee am Stück an eine große Rösterei loswerden oder so, dann seid ihr den Container quitt und ne, läuft. Aber wonach sucht ihr die Leute aus, mit denen ihr hier zusammenarbeitet?
Ja, schon auch das Menschliche,
Genau
ne?
danach, wie das Lager aussieht.
Ja, nee, schon auch das Menschliche. Das meiste sind eh schon Freundesfreunde. Und ansonsten auch, ja, man schaut, also wenn wir jetzt wirklich ganz neue Partner suchen oder Partnerinnen, dann schauen wir erstmal auf die Homepage, schauen, wo die sind, schauen, wie der Auftritt ist, ob das zu uns passen könnte oder nicht. Also, keine Ahnung, wenn der halt irgendwie 16 Euro das Kilo kostet, dann wird es schwer, mit uns irgendein Geschäft zu machen, weil wir gar nicht so einen billigen Kaffee haben. Und wenn die draufschreien, also da kriegt man schon voll das Gespür dafür, wie, ob man zusammenpasst oder nicht. Und wir können schon sagen, dass alle unsere Partnerinnen und Partner, ja, wenn nicht gerade Pandemie ist, werden wir mit einer Umarmung begrüßt und natürlich duzen wir uns alle und wir können über alles miteinander reden. Und es ist halt voll die freundschaftliche Basis.
Ja, das ist geil, so ein Unternehmen aufzubauen, oder?
Total. Wenn man.
Also dieses Gefühl zu haben, dass das irgendwie was Geiles ist und dass die Leute das auch sehen, dass es geil ist und dann macht es direkt auch viel mehr Spaß, irgendwie voll
Ja,
reinzuhauen.
auch. Schau mal, wenn man sich jetzt in ein Büro setzt, da hat so einen 9-to-5-Job, die kann man sich nicht aussuchen, die Kolleginnen und Kollegen, mit denen man dann den ganzen Tag auf Arbeit rumhängt, ne? Also, du siehst die ja öfter als deinen Partner oder deine Partnerin. Also, du siehst ja, du verbringst mehr Zeit auf Arbeit als eigentlich zu Hause bald. Und wir können es uns halt raussuchen und haben da echt das Glück, dass wir uns mit tollen Menschen umgeben können, die uns inspirieren, mit denen wir uns austauschen können über den Sinn des Lebens und wichtige Dinge
Ja.
und Kaffee.
Ja, man trinkt auch immer guten Kaffee, das ist auch schön natürlich.
Ja.
Und man muss ja auch sagen, all die Leute, die sich irgendwie im Kaffeesegment befinden, sind in der Regel irgendwelche, na, nicht Aussteiger, will ich nicht sagen, aber
Lebensaussteiger,
genau, Kaffeeeinsteiger. Oh mein Gott, nee,
Kaffeeeinsteiger.
aber Tristessen-Aussteiger.
Überzeugungstäterinnen.
Ja, genau. Nee, aber es sind einfach irgendwie eigentlich alles gechillte
Ja.
Leute. Man muss schon sagen, so, da hat keiner dann Bock auf einen ultra stressigen, sinnlosen Job. Aber dennoch sind die Leute alle sehr zielstrebig und haben ein klares Ziel und sind alle auch engagiert. Und das ist irgendwie ein guter Mix. Das macht Spaß, dann auch mit den Leuten sich zu unterhalten und auszutauschen. Und man hat halt viele Gemeinsamkeiten. Von dem her könnte es einem mit der Berufswahl auch schlechter gehen.
Und ihr habt ja eben schon gesagt, dass ihr jetzt quasi so voll, ja, nicht gewachsen seid, aber ihr seid jetzt umgezogen in größere Räume und so und das fühlt sich jetzt langsam nach einem erwachsenen Business und sowas an. Was macht denn wirklich so den Unterschied vom ersten Jahr zu jetzt dem dritten Jahr?
Also der größte Unterschied ist, dass wir 2 Jahre gearbeitet haben, ohne Gehalt zu beziehen. Also das ist schon krass, wenn man die Unterlagen vom Steuerberater bekommt, da steht Personalkosten 0 Euro drinne. Also wir haben eigentlich unseren Lebensunterhalt mit irgendwas anderem verdient. Wir haben beide noch gearbeitet, ich habe noch studiert und das war eine riesige Belastung. Man hatte 1000 Baustellen im Kopf, stand permanent unter Stress und nebenher noch die Ungewissheit, ob das überhaupt klappt mit dem Geschäft. Das war schon ein Riesendruck. Ne? Und das ist eigentlich der große Unterschied. Jetzt seit einem Jahr haben wir die Möglichkeit, unsere gesamte Arbeitszeit auf das zu konzentrieren, was wir machen wollen. Wir werden nicht mehr abgelenkt durch irgendwelche anderen Aktivitäten. Man kann sich dann auch wieder seinen Hobbys widmen, das ist auch schön. Da war zum Teil dann gar nicht mehr so viel Zeit in den ersten 1, 2 Jahren. Und das jetzt schon seit einem Jahr haben wir jetzt auch ein Gehalt. Das heißt, wir können jetzt auch sehen, ob das wirklich ein Geschäft ist, was Bestand haben kann, was nachhaltig funktionieren kann, dass wir auch die Möglichkeit damit haben, unsere privaten Ziele zu verfolgen, ne? Wenn wir wollen jetzt nicht die super ja. rich people sein und Ferrari durch die Kante fahren, aber man hat ja auch irgendwelche Ziele im Leben, vielleicht Familie, irgendwie eine Existenz aufbauen, und das geht halt nicht, wenn man 130% arbeitet und davon 60% unbezahlt im Kaffee, so ungefähr.
Ja, und
ja, voll.
Ja, ich würde auch sagen, so ein bisschen auch das Vertrauen in die eigene Arbeit, das hat sich auch sehr geändert, weil am Anfang ist man sich ja auch unsicher. Man macht das und dann weiß man nicht, oh je, kommt das überhaupt an? Mache ich das richtig? Was mache ich denn da jetzt? Ich weiß auch noch den Moment, als ich die erste Rechnung aufgesetzt habe von uns, so, da dachte ich, oh je, was mache ich denn da? Also, das ist ein ganz komisches Gefühl. So. Mittlerweile hat man eine Sicherheit. Wir haben einen super tollen KundInnenstamm und können damit auch wirklich irgendwie so ein bisschen uns in einer gefühlteren Sicherheit wiegen. So, wir können einfach darauf vertrauen, dass wir regelmäßig auch Verkäufe haben, wovon wir erleben. Das ist ja ganz normal. So, geht es ja jedem, der irgendwie selbstständig ist. Und das ist jetzt schon auch cool, wenn man da einfach jetzt so ein bisschen Ruhe ist, schon reingekommen, jetzt nach knapp 3 Jahren. Aber das muss man sich auch verdienen. Also da muss man schon auch ein bisschen was tun für. Und das ist jetzt schön. Also das heißt nicht, dass wir uns jetzt zurücklehnen und nichts mehr machen. Also wir haben klare Ziele, es soll weitergehen. Wir haben noch ein paar neue Ideen und das ist schon cool und das macht alles sehr viel Spaß. Aber es ist jetzt einfach nicht mehr, die Zweifel sind weg und eigentlich pusht es einen dann auch richtig, wenn man dann so merkt, okay, die Leute, die vertrauen uns, die kaufen wieder, die haben Spaß mit uns, ja. Die begegnen uns immer mit einem Lächeln.
Ich arbeite und Menschen drücken diese Wertschätzung darin aus, dass sie auch Geld für diese Arbeit bezahlen.
Ja.
Das ist schon echt eine tolle Sache.
Ja, auf jeden Fall. Und man bewegt ja was damit.
Ja,
und
kann ja, ich erwische euch an einem richtig guten Punkt, merke ich gerade. Das ist voll schön. Weil das gehört ja irgendwie auch so zu einem nachhaltiges Unternehmen führen, bedeutet ja auch, dass das so läuft, dass ihr davon gut leben könnt und dass ihr irgendwie auch die Möglichkeiten und die Kapazitäten habt, dass ja, sinnvoll zu gestalten.
Das lange
wie
zu
ihr
machen.
Halt sagt, ihr wollt halt auch Zeit
das
für
lange
euch.
Das lange zu machen, wenn man,
ja,
wenn man
auch.
Zu,
ja.
wenn man arbeitet und arbeitet und rackert sich ab und man muss noch mehr dazu arbeiten, um sich diese eine Arbeit überhaupt zu finanzieren, dann schlägt es aufs Gemüt. Das machst du keine 10 Jahre.
Es muss ja auch nachhaltig ja. für uns sein.
Genau.
Also auch wir haben eine Zukunft und die soll ja auch nachhaltig gestaltbar sein. Und das, da vergisst man sich, glaube ich, schnell dann auch im Unternehmertum. Und ich denke, da haben sich dann bestimmt auch schon manche Leute verrannt, auch wenn sie sich selbstständig gemacht haben, dass man sich selber vergisst. Und gerade wenn man auch nachhaltig arbeitet, dann darf man auf sich nicht verzichten. Das ist sehr wichtig.
Die Leute wollen nicht, dass wir hier die Container abwickeln und auf der Straße wohnen, während wir das machen.
Ja.
Nee, das wollen die Leute auch nicht. Ja. Ja, aber das gehört ja irgendwie dann auch so mit dazu, ne, dass man sich irgendwie, also das ist ja so eigentlich das Geile an der Selbstständigkeit, was einem aber keiner sagt, dass man quasi die Möglichkeit hat, das so zu gestalten, dass das nach 1-2 Jahren so läuft, dass man quasi so viel und in der Form arbeitet, wie man das für sich selbst gut findet und wie man das halt lange auch leisten kann.
Ja.
Und dass es halt nicht darum geht, also was ich halt oft sehe, ist irgendwie, dass Leute schon damit starten, dass sie irgendwie große Rabattaktionen haben und die Preise super niedrig halten und so, um irgendwie Leute zu sammeln und für sich zu gewinnen. Und dann irgendwie nach 2 Jahren merken, wenn wir so weitermachen, bleibt irgendwie nichts übrig. Und es ist doch viel schöner irgendwie, also es ist schwerer am Anfang, aber auf lange Sicht ist es, glaube ich, viel sinnvoller, es von Anfang an so zu gestalten, dass es halt so laufen wird oder kann, dass man halt selbst davon auch
ich glaube auch, dass Kunden und Kundinnen darauf achten, weil wenn ich das sehe, dass jemand mit Rabatten um sich schmeißt und irgendwie eine Unsicherheit an den Tag legt, dann habe ich als Käufer ja auch dann tatsächlich Skepsis dem gegenüber, ob das auch noch in der Zukunft vorhanden sein wird, das Business. Und daher ist es auf jeden Fall, glaube ich, die bessere Wahl, sich gleich ordentlich aufzustellen, ordentlich zu arbeiten, keine halben Sachen zu machen. Weil die Kundschaft von uns, wir merken das sehr viel, die legen einen großen Wert drauf, dass es halt einfach im nächsten Jahr auch noch so ist und im übernächsten auch noch und in 5 Jahren auch noch. Das ist für uns einerseits ein Vorteil, weil die Leute wollen langfristige Lieferantenbeziehungen von uns haben. Ne? Aber es ist halt auch eine Verantwortung, die man, das muss man halt auch hinkriegen. Und da muss man halt dann auch ordentlich dran arbeiten und das auch wirklich seriös gestalten, das Ganze.
Stabilität ist super wichtig.
Ja. Ja, das ist ja eigentlich genau das, was ihr ja auch für die Produzentin erreichen wollt.
Genau.
Also, dass die halt auch eine gewisse Stabilität
haben.
Und wie macht ihr das, dass ihr den Kontakt zu euren Partnern vor Ort haltet? Also, weil es sind ja große Distanzen und das ist ja nicht so leicht.
Mhm. Telefon, Facebook, persönliche Besuche. Ja, also da ist schon viel möglich und wir haben da großes Glück, weil wir jetzt in Peru und mittlerweile auch in Vietnam echt belastbare Netzwerke haben. Mhm. Also das sind ja nicht nur 5 Leute, wenn ich dran denke, oh Mann, ey, in Peru, das sind ja hunderte Leute da in dem Netzwerk, das ist ja der Wahnsinn. Da kennen uns alle, so gefühlt. Da fahren wir schon durch und es gibt schon
so, hey,
in der Kaffeewelt...
Alle einmal kurz abschlagen.
Genau, in der Kaffeewelt, da kennt man uns und die Geschichte von uns. Und auch drumherum, ne, da hat man jetzt schon so viel Zeit verbracht, dass die wissen einen schon auch einzuschätzen. Ne? Also damit man die Stabilität von denen einschätzen kann, müssen die auch unsere Stabilität einschätzen können.
Mhm.
Da muss man halt Zeit miteinander verbringen, sich miteinander Aufmerksamkeit schenken und dadurch zum Ausdruck bringen, dass einem was liegt an der jeweils anderen Person.
Mhm. Ja.
Ja, mit wie vielen Farmkooperativen arbeitet ihr zusammen insgesamt?
Also,
könnt ihr das so sagen oder ist das?
Ja, also wir arbeiten in Peru mit 3 Kooperativen und 2 privaten Unternehmen und in Vietnam nochmal mit 2 Produzentinnen.
Genau, das sind in Vietnam sind es andere Strukturen als in Peru. Vor allen Dingen dort, wo wir unterwegs sind, das sind eher kleine Familienverbünde, kann man sagen, die dann aber als Privatunternehmen auftreten.
Wie kommt das denn mit Vietnam? Also für mich als Außenstehende ist das so, das passt überhaupt gar nicht. Also weil Peru und Vietnam, die könnten ja quasi nicht weiter auseinander sein und nicht unterschiedlicher.
Ja.
Why?
Genau.
Also weil halt die Peru-Geschichte, die verstehe ich. Klar.
Die Peru-Geschichte, ja genau. Also die Peru-Geschichte basiert ja hauptsächlich auf Lukas und die Vietnam-Geschichte eher auf mir. Ich hatte ja dann auch schon mit Kaffee was am Hut über Lukas. Also es ist die Ursprünge sind in Lukas' Historie natürlich von Kumpa, aber er hat mich da auch relativ früh mit dem ganzen Thema angesteckt. Und ich war 2017, war ich privat reisen, war im Urlaub in Vietnam und habe mich da mit einem Bekannten kurz geschlossen, ein gemeinsamer Bekannter von uns, der auch mit seinem Unternehmen ein Vorbild für uns ist. Das ist Raw Material, die sind aus Neuseeland. Die haben auch ein sehr tolles Kaffeeprojekt oder viele Kaffeeprojekte am Start und die machen super Kaffee und sind für uns auch eine Inspirationsquelle immer gewesen. Und da habe ich den Matt gefragt, ob er denn in Vietnam auch jemand kennt, weil ich bin dort privat im Urlaub, aber möchte natürlich auch was mit Kaffee zu tun haben. Und dann sind wir, hat er mir einen Kontakt gegeben und dann war ich dort unterwegs in den Kaffeebergen und habe eigentlich über den Kontakt dann wieder andere Leute kennengelernt, weil ich dort als Deutscher in den Kaffeebergen natürlich aufgefallen bin. Das war einfach auch eine Ecke, wo dann halt einfach Touris nicht hinkommen in der Regel, und dann wurde ich da angesprochen und dann hat sich das alles so herausgebildet, dass wir dort halt Kontakte haben. Und damals hatten Lukas und ich schon Pläne mit Kumpa, also damals gab es wohl den Namen Kumpa noch nicht, aber wir haben gesagt, okay, wenn wir das jetzt alles so hinkriegen, dann gründen wir ein Unternehmen und dann machen wir das, wir haben da Bock drauf. Und dann habe ich denen damals gesagt, so hey, wenn ich das mache, dann komme ich wieder und dann möchte ich auch mit euch zusammenarbeiten, weil ihr macht ja auch tolle Arbeit und ja, ist cool, ne? Und dann bin ich da zurückgekommen und dann haben wir es gemacht und dann haben wir es auch durchgezogen und jetzt haben wir da jetzt schon den 2. Import hinter uns, der eigentlich vor 2 Wochen angekommen ist, aber sich rapide verkauft, das ist der Wahnsinn. Liegt wahrscheinlich daran, dass Vietnam als Spezialitätenkaffeeland eher unbekannt ist. Also es gibt sehr wenige Importeure bis ja, fast gar keine, die einfach aus Vietnam Specialty Coffee herbringen. Und das haben wir jetzt gemacht. Wir sehen es ein bisschen als Chance natürlich auch, weil es einfach auch was anderes ist. Wir wollten nicht nur in Peru sein. Man macht sich davon ja auch sehr abhängig von politischen Lagen, geografischen Lagen, wie auch immer. Das ist ja schon auch ein bisschen ein Risiko. Und ja, wir wollten es einfach auch noch irgendwie erweitern und haben auch in Zukunft noch was anderes vor. So als kleinen Spoiler, arg viel möchte ich nicht verraten. Das kommt dann zum richtigen Zeitpunkt. Ja, genau, so hat sich das mit Vietnam ganz gut etabliert. Und jetzt haben wir da wirklich auch neben einer Arabica-Bezugsquelle eine sehr tolle, fein Robusta-Bezugsquelle mit sehr gutem Robusta, kennst du dich ja aus. Schrecklich Canephora, bei uns ist es wirklich Robusta auch wirklich. Ne? Genau, und wir haben da auch wirklich richtig, richtig geile Robusta am Start. Und die werden uns gerade richtig aus den Händen gerissen. Das ist abgefahren. Ich würde da auch sehr gerne mal einen Austausch mit euch, mit eurem Kaffee haben. Können wir mal uns was hin und her schicken mal. Ja. Einfach auch für Cuppings, weil sich Robusta, Schrägstrich Canephora auch durchaus anders verhält. Auch beim Cupping ist es ja auf jeden Fall eine Sache, da einfach nochmal mehr dazu zu lernen. Und da müssen wir uns mal Samples hin und her schicken jetzt im Anschluss.
Ja, voll. Es macht ja auch total Sinn, Canephora nebeneinander auf den Cupping-Tisch zu stellen und nicht unbedingt mit Arabica zusammen zu cuppen.
Unbedingt, muss man.
Also wir machen ja so, wir machen ja auch so Online-Cuppings mit unseren drei Filterröstungen. Und das sind halt zweimal Arabica und ein Canephora. Und die kannst du halt nicht wirklich miteinander vergleichen. Mhm. Aber es ist dann halt schon für so Neulinge ist es total geil, diese zwei so nebeneinander zu haben und zu checken, was das halt wirklich für einen Unterschied macht. Ja. Aber wenn man halt wirklich irgendwie Qualität sucht, dann macht es Sinn, die nebeneinander auf den Tisch zu packen und halt zu gucken, was da so geht. Aber wir haben sehr, sehr geilen Canephora. Geil. Lass auf jeden Fall mal tauschen. Und es geht ja jetzt auch wieder ein bisschen mit Reisen und so. Ich bin mal gespannt, wie sich jetzt so die nächsten Monate entwickeln. Aber da lässt sich bestimmt mal was einrichten. Hätte ich auch auf jeden Fall Bock drauf. Gio ist auch ab nächster Woche wieder da und bringt sich ja auch noch mal ein bisschen was Neues mit. Und aber was würdest du denn oder was würdet ihr denn sagen, was macht den vietnamesischen Kaffee aus und was macht den peruanischen Kaffee aus?
Also es sind schon, also ich würde jetzt mal vom vietnamesischen Kaffee sprechen. Der vietnamesische Kaffee ist halt einfach selten. Ich glaube, das ist einfach was Besonderes, einfach, dass es dort einen hochwertigen Arabica gibt. Die Geschichte ist irgendwie ganz, auch natürlich abgefahren, durch Kolonialismus geprägt. Die Franzosen haben das damals mitgebracht in dieses Hochland. Die Leute dort haben aber da trotzdem was Tolles draus gemacht. Und in der Region, wo wir unterwegs sind, das ist ein Vulkangestein und dort hat man eigentlich ganz leckere Kaffees, die dann eher vielleicht so Apfelsäuren mit sich bringen und nicht diese klassischen zitrischen Säuren. Und die Robustas, die wir haben, da würde ich sagen, ist wirklich krass. Der Produzent, mit dem wir zusammenarbeiten, ist ein Perfektionist. Diese Bohnenbilder, die sind genial, die sind grandios und der macht einfach was aus einem Robusta durch viele Fermentationen, durch verschiedene Aufbereitungsmethoden, was die Leute nicht kennen von Robusta. Also wirklich, die haben Frucht und dann schmecken die einfach, die schmecken richtig geil. Das ist ja wirklich der Wahnsinn und irgendwie finde ich das halt super spannend. Ich glaube, das zeichnet die aus und in Peru haben wir keine Robusta bisher. Da möchten wir natürlich auch noch was ändern. Da ist der Lukas mit der Gio auch im Austausch immer mal wieder, weil es ist ja eigentlich gar nicht so weit weg, unsere Kaffees in Peru von euch dort in der Region, wo ihr eure Kaffees herbezieht. Und was machten die peruanischen Kaffees? Was macht die aus, Lukas? Wie würdest du das zusammenfassen?
Naja, also in Peru gibt es diese...
Toll.
Diese Fragmentierung.
Entschuldigung.
Ja, also in Peru haben sehr, sehr, sehr viele FarmerInnen sehr kleine Flächen. Also es sind typische Kleinfarmer. Und diese kleinbäuerliche Struktur sorgt auch dafür, dass es eine unglaubliche Vielfalt an verschiedenen Kaffees gibt. Wenn jetzt in Vietnam zum Beispiel die Kirschen alle zu einer Station gebracht werden, dort zentral verarbeitet werden, so werden sie in Peru noch auf der Finca fermentiert und getrocknet. Und das sorgt dafür, dass es halt eine super krasse Diversität gibt, vor allen Dingen eine potenzielle Riesendiversität. Und ja, das ist ein riesengroßes Abenteuer, da die verschiedenen Fincas kennenzulernen, dort zu denen zu wandern, diese Wege zurückzuverfolgen, die von dem Kaffee auf dem Maultierrücken bestritten werden, die dann mit den Füßen abzulaufen, zurück zur Quelle und dort in Austausch zu kommen, ne? Also die Leute dort in Peru leben noch super abgeschieden, wie Pioniere, oft auch ohne Handyempfang, ohne Strom. Und also das macht für mich auf jeden Fall so groß das Abenteuer aus, mit denen dann ja, sich zu unterhalten. Und das ist auch immer eine sehr große Wertschätzung, wenn diese Leute dann dort besucht werden und sehen, dass es Menschen auf der anderen Seite der Welt gibt, die das Produkt nicht aus Gewohnheit wegsaufen, sondern die das dann wissen wollen, welcher Mensch dahinter steckt, welche Geschichte dahinter steckt. Ja. Also da fühle ich
Ja.
immer so, dass wir die Völkerverständigung voll vorantreiben, wenn ich in Peru Farmerinnen und Farmer besuche. Ja.
Ja, aber hast du das Gefühl, also du hast jetzt nicht das Gefühl, dass du, oder das ist nicht dein Ansatz, dass du da hingehst und denen quasi jetzt mal zeigst, wie das so geht mit dem richtig guten Kaffee, sondern da ist richtig guter Kaffee und die sind dann aber bisher oder vorher nicht so wirklich zu einem vernünftigen Preis losgeworden. Also, weil es ist ja immer so ein bisschen schwierig, irgendwie aus so einem reichen europäischen Land irgendwie um die Ecke zu kommen und zu sagen: So, oh ja, Kaffee, der ist sehr geil, der könnte noch ein bisschen geiler sein, dann kann ich dir noch ein bisschen mehr Geld dafür geben. Aber lass mich da mal gucken. Aber so wie du das sagst, ist es ja eher so, dass die einfach schon geile Qualität haben und.
Naja, jein. Also es ist auch ein Ding, was jetzt der Farmer oder die Farmerin auf dem Hügel dort an Kaffee hat. Kann auch sein, dass die dir irgendwie 500 Gramm Parchment mitgibt. Du kapst und denkst, oh mein Gott, ist der geilste Scheiß aller Zeiten. Aber wenn du dann die 900 Kilo fertig selektiert irgendwie aufs Schiff geladen bekommen willst, ja, dann lag der Kaffee irgendwie nochmal 2 Monate rum, ist nochmal feucht geworden, dann ist es nicht gescheit selektiert worden. Und auf einmal ist der Kaffee halt nicht mehr so geil. Das heißt, das ist schon mal nicht das Gleiche. Und was die Produktion angeht, da ist es natürlich ein bisschen kritisch, dorthin zu gehen und sagen, ihr macht alles scheiße und jetzt fermentiert ihr erstmal richtig. Und das ist auch ein bisschen, weißt du, du nimmst keine Ratschläge an von jemandem, den du auch nicht um Ratschlag bitten würdest. Wenn ich dorthin gehe und bin nur irgendein Anzug tragender Salesman, der Kaffee vercheckt und erzählt denen irgendwas von anaerober Fermentation, dann sagen die, ja, machen wir das nächste Mal und lachen mich aus, sobald ich dort weg bin. Das heißt, die wollen dann auch meine Geschichte wissen. Und dadurch, dass ich so ein bisschen die Geschichte auch kenne, würde ich die Story auch anders anfangen. Und würde sagen, hey, der Kaffee sieht super lecker aus und frag doch mal in der Kooperative nach. Ich habe gehört, dieser und jener andere Farmer macht diese und jene Fermentation, hat damit tolle Ergebnisse. Vielleicht könnt ihr in den Austausch kommen. Aber also ich hüte mich auch sehr davor, dort irgendwie einen auf den super Gebildeten zu machen und dann denen die Welt zu erklären, wie man Kaffee produziert. Auch manche Sachen stellt man sich auch einfach vor, dass man sagt, der Markt, der klärt es schon und wenn jetzt die Leute hier alle Naturals trinken wollen, dann sollen die dort alle Naturals produzieren. Ist zum Beispiel ein Riesenfail, weil wenn du in Peru einen Partner oder eine Partnerin hast und die sollen für dich dann Kaffee produzieren und du sagst, hier Naturals gehen voll ab, mach mir Natural, dann machen die das unter Umständen, auch wenn es richtig schifft die ganze Zeit draußen. Und dann hast du einen vergammelten Natural, weil dieser Farmer oder die Farmerin sich geschämt hat, dir zu sagen, ja, es regnet, ich kann dir den Natural leider nicht machen, sondern die machen dir dann den Natural und dann hast du einen schlechten Natural. Deswegen sind wir dann auch eher so in der Kommunikation, ja, unsere Kunden und Kundinnen mögen fruchtige Kaffees, probiert euch ruhig ein bisschen aus, wir bezahlen euch auch gutes Geld, seid in enger Partnerschaft mit Leuten, die gut kappen können und lernt selber kappen. Und geht aber keine zu hohen Risiken ein. Wenn es schlechte Wetter ist, dann brecht das Experiment ab, wascht die Kaffees oder ja, legt sie gut zum Trocknen aus. Die Hauptsache ist, dass die Kaffees sauber sind.
Ja.
Ja.
Ich denke, man gibt eh
Ja.
keine Anweisungen. Also wir kommunizieren ja dann auch oftmals ja nicht direkt mit jedem Farmer oder Farmerin, ne? Die hauptzentrale Anlaufstelle ist halt einfach die Kooperative auch. Und dort ist auch unsere engste Vertrauensbeziehung hin natürlich, weil wir damit einfach mit denen direkt vor Ort in der Kooperative dann auch am meisten kommunizieren. Und mit denen spricht man das halt ab. Und die geben auch den technischen Rat weiter. Mhm. Also das ist ja auch der Auftrag der Kooperative. Ich finde, das wäre dann auch, das wäre super abgehoben, wenn man da hingeht, weil wir haben am Schluss ja dann doch einfach viel zu wenig Ahnung davon. Wir wissen in der Theorie da vielleicht, wie einiges funktionieren kann, aber die Praxis ist immer noch mal ganz anderes. Und der technische Rat, wie das dann funktioniert, das kommt dann von der Kooperative heraus. Und wie Lukas schon erwähnt hat, die Wünsche kann man natürlich so ein bisschen äußern, aber man muss da flexibel sein, auch in Vietnam, also egal wo. Also in Vietnam hatten wir jetzt auch die Hoffnung auf eine Tonne Natural und leider ist es halt dann, sind es doch nur 120 Kilo geworden dieses Jahr. Aber gar kein Stress. Also so ist halt, ne? Also
ja, voll. Also wie macht ihr das denn? Also verkauft ihr denn die Kaffees vorher? Also wie genau macht ihr das so mit Vorfinanzierung oder so von verschiedenen Röstereien zum Beispiel? Oder läuft das wirklich über euch, wenn der Kaffee da ist, verkauft ihr den?
Also wir machen es echt so, wenn der Kaffee da ist, dann wird er hier bei uns im Lager von uns entladen. Dann ziehen wir Proben, dann kosten wir die Proben und dann gibt es einen Preis und dann kommt der Kaffee in Verkauf. Also wir haben uns dagegen entschieden, so Pre-Shipment-Samples zu verkaufen, weil da einfach noch zu viel Unsicherheit dann noch dazwischen ist. Wann ist dann der Kaffee auch wirklich hier? Und gibt's ne, ja, der ist noch nicht mal selektiert. Also wenn ich daran denke, in Peru ein Pre-Shipment-Sample, da kann es sein, dass da die Hälfte von dem Kaffee noch am Baum hängt und du fängst an, hier schon zu hausieren und den Kaffee zu verkaufen. Kann auch sonst was passieren.
Ja, und wir sehen es auch so ein bisschen als unsere Aufgabe, dass wir die Kaffees hier auch da haben, auch verfügbar da haben, weil wir wissen auch, dass viele kleine Röstereien damit ja auch Probleme haben mit der Vorfinanzierung. Und es ist auch für uns hart, natürlich große Geldbeträge aufzutreiben, mit denen man sich dann Kaffee kauft und den dann halt einfach langsam abverkauft. Aber wir haben uns jetzt schon, sage ich mal, so ein bisschen so ein Puffer geschafft und können damit auch schon, sage ich mal, in unserem Rahmen, den wir jetzt betreiben, können wir ganz gut arbeiten.
Und wir zoffen uns mit den Banken rum für die Kunden und die Kundinnen. Ja. Weil es ist ja, wir lösen ja irgendwie ein Problem, um jetzt mal so richtig wieder Startup-mäßig und betriebswirtschaftlich mäßig zu reden. Wir erkennen ein Problem von Menschen und lösen das. Und ein Problem von Röstereien ist, dass die so einen Kaffee dann vorfinanzieren müssen und dann nachher nicht oder erst super spät bekommen. Deswegen, bevor die Röstereien sich dann rumkloppen müssen mit den Banken, machen wir das und wir klären es und der Kaffee kommt dann und dann müssen die den auch erst bezahlen und so geht es alles ein bisschen einfacher.
Bleibt das Risiko lange bei uns und wir sind irgendwo auch ein Stück weit Finanzdienstleister in Form einer Kaffeebank.
Ja, voll nice von euch.
Noch schöner wäre es, wenn unser eigenes Geld wäre. Aber ihr. Also, das klang jetzt vielleicht so, als hätten wir ein super volles Girokonto, aber so ist leider nicht. Nee. Also, arbeiten da schon mit Kreditinstituten zusammen.
Ja, aber also die werden das wahrscheinlich ja auch, also so nachhaltige kleine Startups, die kommen ja
nicht. Das ist alles zerrig und nervig. Also ich war ja auf der Bank, in der Bank jetzt schon auf beiden Seiten und es ist schon. Es ist schon ätzend, wenn du jetzt überlegst, dass die eigentlich Negativzinsen bezahlen müssen. Aber was da an Papierkram und an Vorschriften und an Unterschriften nötig ist, ja, das nehmen wir halt den Röstereien ab. Ja. Das machen wir halt für die.
Und man muss die schon auch überzeugen. Also die geben das Geld nicht einfach freiwillig raus. Ist auch gut so. Es ist immer wichtig, dass da noch jemand neutral drüber guckt, der vielleicht auch weniger Ahnung von dem Markt hat. Aber das ist so ein bisschen das Problem beim Spezialitätenkaffee, dass der Kaffee halt als Kaffee gesehen wird. Dann gucken die, was ist denn der Börsenpreis von Kaffee? Ah ja, okay, so hoch ist der gerade. Oh wow, da ist er voll gestiegen in den letzten Monaten und bla bla hin und her. Und dann denken die, ja okay, gut, alles klar. Das kann man dann halt im Notfall, irgendwie könnte man das noch zum Börsenpreis verkaufen. Aber wir bezahlen ja weit über den Börsenpreis. Und daher ist es halt einfach ein bisschen schwierig, das denen dann auch zu erklären. Ich glaube, am besten funktioniert es, wenn die Leute herkommen und einen guten Kaffee trinken bei uns. Und dann kapieren sie, das ist was anderes als jetzt irgendwie.
Und aus der Historie heraus. Wenn die sehen, dass in der Vergangenheit die Rösterei, die 2018 gekauft hat, jetzt 2021 immer noch kauft, das zeigt ihnen dann schon auch, dass wir uns das nicht nur ausdenken, dass das da Interesse für die Kaffees gibt, sondern dass das halt wirklich so ist.
Genau.
Ja, also und die meisten, die so im ersten Jahr gekauft haben, die sind quasi auch dabei geblieben und nehmen weiter ab. Also, dass ihr da jetzt auch Leute habt, die quasi auf den nächsten Container schon warten.
Wir können ganz stolz behaupten, dass wir bisher noch keinen Kunden oder Kundin verloren haben.
Ja.
Das ist schon cool. Mhm. Also danke an euch alle, ihr seid der Wahnsinn. Ohne euch könnten wir natürlich nicht. Das ist wirklich so.
Ja,
also,
ist wirklich
ist
so.
Voll, voll geil. Also ist nur, ja, ist sehr schön, es bestätigt einen ja auch irgendwie, ne?
Ist
dass
auch,
man das richtig macht.
Es ist auch, ja. Es ist super wichtig, auch diese Kundschaften, diese Partnerschaften zu erhalten, ne? Das ist mindestens genauso wichtig, wie neue dazu zu gewinnen. Aber fast noch wichtiger. Mhm. Weil einen verlorenen Kunden oder eine verlorene Kundin, die schmerzt noch mehr als ein nicht gewonnener Kunde oder eine nicht gewonnene Kundin.
Mhm. Ja, ja, weil denen habt ihr ja irgendwie schon gezeigt, dass ihr es vielleicht
nicht richtig macht. Da haben wir einen Fehler gemacht. Wenn wir verlassen werden.
Ja, genau. Jetzt weiß ich gerade nicht mehr, was ich sagen wollte. Ah ja, doch, also Lukas, du hast gesagt, dass es total schwierig ist, zum Beispiel in Peru zu sagen, ja, hier, macht uns ein Natural und also alle wollen Natural, macht das mal und kostet es, was es wolle und dann kann das halt auch mal schief gehen. Wie geht ihr denn damit um, dass ihr halt zum Beispiel nicht immer einen Einfluss darauf habt, ob es jetzt eine Ernte gibt oder
das
nicht?
Das hat viel mit Vertrauen zu tun. Also selbst von einzelnen Farmern oder Farmerinnen schwankt auch die Ernte, je nach dem Alter der Kaffeepflanzen. Wie gesagt, dadurch, dass das so klein fragmentiert ist, dass jetzt eine Person 1 bis 2, vielleicht 3 Hektar Kaffee bewirtschaftet. Das unterliegt einer riesigen Schwankung, wie viel Produktion da jedes Jahr stattfindet. Und wir können nur irgendwann am Anfang des Jahres sagen, hey, wir haben Interesse, wir würden gerne wieder, wenn es irgendwie geht, mach's uns doch bitte möglich. Mach's uns doch bitte möglich, wir bezahlen dir einen guten Preis, wir verhandeln einen guten Preis für das Parchment und den Rest wird dann die Exportfirma oder die Kooperative abwickeln. Ja, und mehr können wir dann auch nicht machen, weil mit der Pistole auf der Brust funktioniert da gar nichts. Weil ansonsten kriegst du irgendeinen Kaffee hingestellt, der ist halt nicht von dem Farmer oder der Farmerin. Also die erfüllen es dann schon irgendwie. Wenn du da eine Anforderung gibst, dann wird es schon erfüllt. Die Leute sind arm, die brauchen Geld, der Kaffeemarkt ist überproduziert, ein Überangebot. Das heißt, wenn es irgendwo Kaffee unterzubringen gibt, dann wird er auch untergebracht. Ja. Das heißt, also es läuft wirklich über Vertrauen nachher. Wir bestellen irgendwas und sagen, das ist das, was wir gerne hätten. Produziert sauber. Wenn es unter 83 ist, dann können wir das leider nicht nehmen. Dann schaffen wir das nicht zu verkaufen. Aber ja, bitte tut uns doch den Gefallen, wir wollen auch in Zukunft immer wieder für euch da sein, so wie wir es in der Vergangenheit euch auch versprochen haben.
Ja, gab es nicht im letzten Jahr auch so schwere Regenfälle?
Güsse.
Also Klimawandel ist ein total dramatisches Problem. Das ist für den Kaffeeanbau so, so dramatisch, das kriegen wir hier gar nicht mit, weil auch der Rise of Specialty Coffee, das lässt uns vielleicht so ein bisschen glauben, dass Kaffee voll was Aufstrebendes ist und dass es da jetzt voll geil abgeht. Aber eigentlich ist Kaffee total in Gefahr. Und irreguläre Wetterereignisse, das hören wir die ganze Zeit aus Peru und aus Vietnam. Mhm. Und also dramatisch. Dieses Jahr wieder Regenfälle bis tief in April, Mai hinein in Peru. Da sind die Kaffeekirschen aufgeplatzt, man kann nicht richtig trocknen. Dörfer sind abgeschieden von der Versorgung. Es sind Leute gestorben, vom Fluss weggerissen. Das sind Sachen, die bekommen wir ganz viel erzählt, dass es Wetterextreme sind, die es früher nicht gab. Das ist so ein bisschen der globale Klimawandel. Das ist auch lokaler Klimawandel. Das dort mehr, also da ist in den letzten 20, 30 Jahren unglaublich viel Wald gefallen. Und natürlich hat es auch das lokale Wetter destabilisiert. Aber auf jeden Fall, Klimawandel ist ein richtig dramatisches Problem, auf jeden Fall.
Ja.
Ja, und ihr habt jetzt schon gesagt, dass ihr in Vietnam auf jeden Fall auch schon mit Fallen Robusta arbeitet. Und das ist ja auch ein Klimading, dass sich das jetzt immer mehr durchsetzt oder dass man das halt immer mehr sieht, weil es einfach die robusteren Pflanzen auch sind. Und Lukas, du hast gesagt, du bist da auch schon mit Gio so ein bisschen in Kontakt. Also habt ihr da irgendwie, also plant ihr da irgendwie?
Ja, also ich habe einen Traum. Ich habe einen Traum für Peru. Ja, ich habe eine Vision, aber ich möchte es jetzt noch nicht zu weit ausholen. Aber ich möchte so viel sagen, die Idee ist, also ich glaube, robuster anzubauen ist einfach nur vorausschauend clever. weil Arabica immer mehr Probleme erfahren wird und schon erfährt. Das ist was, was jetzt schon längst passiert. Und irgendwann dürfen die Farmer nicht weiter hoch in die Berge. Sie dürfen nicht mehr oder sie können nicht mehr. Aber der Platz für Arabica wird knapp und mein Traum ist, mit Robusta tiefere Höhenlagen wieder zu bewalden. Dass dort, wo früher Arabica stand und jetzt nur noch Stöckchen stehen, trockene, dass man dort einen Wald wieder aufbaut, unter dem Robusta steht und dass man auf die Art und Weise, ja, also so ein bisschen die Tallagen im Amazonas, an den Quellen des Amazonas wieder aufforsten kann mit Robusta Agrarforstwirtschaft.
Ja, ja, da wird auf jeden Fall in den nächsten Jahren so einiges passieren.
Gezwungenermaßen wahrscheinlich. Ja. Und ja, ich finde es deswegen auch, glaube ich, sehr spannend mit dem Robusta-Projekt in Vietnam, dass wir haben, den Leuten da mehr ein bisschen die Augen zu öffnen, weil es ist schon richtig krass einfach, wie viele Röster und Rösterinnen dem noch irgendwie abgeneigt sind und sagen, ah nee, Robusta, das kommt mir nicht ins Haus, nee,
grundsätzlich
brauche ich nicht, nee, ekelhaft, nee, Quatsch, gar keine Säure, blablabla. Mhm. Aber wenn man das Produkt halt auch einfach gut produziert, dann hat es halt auch seine Berechtigung und ja, das macht halt übel Spaß jetzt dann halt einfach, also gerade jetzt im Moment zu erleben, wie die Leute übel auf den Carnifora Robusta aus Vietnam abfahren, der halt super produziert ist von unserem Partner dort und ja, deswegen kann man die da so ein bisschen schon mal impfen, so ein bisschen und den Lust machen und auch, also ich meine, wir haben unsere Kunden ja immer, es sind ja immer die Röstereien und die haben ja auch wieder Kundschaft und die werden jetzt dann auch da so ein bisschen dann drauf vorbereitet und ich glaube, dort auch eine Vielfalt reinzubringen, ist richtig cool. Da ist auch ein bisschen Pioniersarbeit dann vielleicht jetzt dabei und das ist geil, die Leute umzustimmen.
Ja, ich glaube, dass das Carnifora tatsächlich ein ganz geiles Mittel ist, um auch mehr Leute zu Specialty Coffee zu bringen. Weil nämlich die Specialty Coffee geil finden, ja, okay, die wollen halt ihren super fruchtigen, spritzigen Arabica, sollen die kriegen. Aber die Specialty Coffee halt eher so, ja zu fruchtig finden, die finden dann halt so ein Carnifora vielleicht super fein.
Und auch die Einführung vom Arc-Raider, vom CQI, ist ja auch schon ein Riesending, wenn du überlegst, das ist ja eigentlich schon der Ritterschlag für jede Carnifora, wenn der CQI jetzt Robusta-Sommeliers ausbildet. Schon alleine das ist das voll. Zeigt ja, dass Carnifora real ist.
Ja. Aber, also gerade, ich wollte einmal sagen, gerade in Milchgetränken ist natürlich auch super und als Espresso ist auch geil. Und vor allem, wenn man da noch eine Frucht hat, also wirklich bei gut aufbereiteten und prozessierten Carniforas geht das. Das ist eine mega geile Sache. Und nochmal was anderes, was ich noch sagen wollte oder loswerden wollte. Ich glaube aber tatsächlich, dass wir die Robustas auch gut verkaufen können. Das liegt daran, dass wir halt jetzt schon Vertrauen bei den Röstereien gesammelt haben. Also die vertrauen uns schon mal so weit, dass wir jetzt keinen totalen Scheiß einkaufen und den dann per Sample schicken. Und das ist schon crazy. Also ich glaube, wenn wir jetzt nur mit Robusta aus Vietnam angefangen hätten, dann hat die mir den Kopf geschüttelt und gesagt, nee, du, komm mal wann anders oder so. Also ich glaube, das wäre dann schon schwieriger gewesen.
Ja, oder halt euer Alleinstellungsmerkmal, ne? So wie Gio das jetzt auch macht. Aber ja, es ist schon schwerer auf jeden Fall. Also weil du kannst mit geilen Kaffees aus Ecuador kommen oder du kannst mit geilen Carnifora aus Ecuador kommen.
Also das dauert, also ich glaube, jetzt gerade ist halt einfach noch Pioniersarbeit. Ich glaube, irgendwann wird dann da auch trotzdem, es wird vielleicht auch hoffentlich für euch auch einen Sog irgendwann mal generieren, sodass die Leute auf einmal merken, oh, da geht wirklich richtig was und es ist populär. So, und es gibt noch nicht so viele Lieferanten dann halt einfach so. Ich meine, das kann ja auch irgendwie passieren. Das hoffe ich dann natürlich auch für die Leute, die das sich am Anfang getraut haben, dass es sich dann auch irgendwann mal lohnen kann, ne? Die darauf gesetzt haben. Aber es ist auf jeden Fall schwieriger, an die Leute heranzutreten damit noch. Das merkt man einfach. Ich meine einfach, damit wollte ich nur sagen, die meisten Röstereien sind dann doch sehr pro Arabica und vertreten dieses Bild von, es gibt nur die eine,
das genau, ist einzigbare.
Die eine Kaffeefamilie, die wir unterstützen.
Ja. Genau. Die anderen kriegen nichts von mir. Ja, nee, aber wir merken das jetzt auch. Also unsere beiden Espresso-Röstungen sind halt beide 100%
Geil.
Carnefora. Der eine ist ein Omni-Roast und das ist tatsächlich so
Ja,
unser
cool.
Bestseller. Und den trinken halt
Ja.
super viele Leute auch als
Wow.
Filterkaffee und das ist mega geil. Aber wir merken schon, dass uns beim Espresso einige verloren gehen, weil wir da halt keinen Arabica haben. Aber wir haben auch Arabica, also so ist nicht. Und da werden wir dann jetzt, wenn Gio wieder zurück ist, auch mal so ein bisschen rumprobieren und
Ich
so
weiß
und
noch,
gucken.
wo wir 2018, kurz vor der Gründung, war ich mit meiner Familie im Urlaub an der Ostsee. Da waren wir zu zehnt oder so. Also es war ein richtiges Sippenurlaub. Und da habe ich natürlich auch einen Großeinkauf gemacht bei Good Karma Coffee, damit wir halt nur richtig leckeren Kaffee trinken die ganze Zeit. Und meine Familie, die haben den anaeroben, fruchtigen Kaffee für über 50 Euro das Kilo, das haben die verschmäht. Haben die gesagt, das wollen wir nicht saufen, gib uns die 100%ige Robusta, bestell die lieber nochmal nach und nimm das Anaerobe mit nach Hause, weil wir wollen die Robusta trinken. Ne? Das ist schon auch krass, da kann man die Leute auch richtig damit abholen.
Ja, und so ist es ja auch total klug, da dran zu gehen. Also, weil du kannst natürlich dem Specialty-Markt das geben, was der Specialty-Markt irgendwie erwartet und damit aber wirklich auch nur die Specialty-Leute erreichen. Oder du kannst sagen, so hier, wir sind auf dem Specialty-Markt, aber wir machen halt auch was anderes und erreichen damit sogar noch mehr Leute.
Ja, das
So.
ist auf jeden Fall spannend. Und
Ja.
für die Menschen im Kaffeeanbau ist es bestimmt die sicherere Variante im Anbetracht von Klimawandel der nächsten 10, 15 Jahre.
Ja, auf jeden Fall. Da kommt einiges an Veränderungen auf uns alle zu. Ja. Ja, voll cool. Also ich glaube, wir sind eigentlich, ich würde euch jetzt dann langsam absägen. Ich habe tatsächlich mein Notizbuch mit meinen letzten Fragen nicht hier. Deswegen würde ich mal ganz kurz
Alles
verschwinden und
klar.
gleich wiederkommen. Und dann machen wir einen kleinen Abschluss. Ihr könnt euch ja noch überlegen, was ihr zum Schluss noch
Alles klar.
unbedingt
Alles
loswerden
klar. Bis
wollt.
gleich. Das ist voll der schöne Podcast ist. Okay. Hallo, Anna. Hallo.
Hallo. Hallo.
Na?
Das ist doch die Anna.
Na, ihr
Das ist doch
beiden,
die
da seid
Anna
ihr
mit
ja
dem
noch.
Notizbuch, oder? Ah ja. Stehen da ein paar schöne
Ah,
letzte
ja.
Fragen drin.
Ja, die sind toll. Das sind so ein paar Entweder-Oder-Fragen. Ich weiß ja nicht, ob ihr den Podcast
Ja,
hört.
da gibt es immer die Entweder-Oder-Fragen,
Ja.
Na,
die
gerade auch
jetzt
gegen
kommen.
Schluss hin.
Ja, immer schon, ne? Von Anfang an. Das ist die Konstante. Nee,
Entweder Kaffee oder Tee.
Ja, genau so
Die Frage
dämlich
wurde
ist
mir
es auf
tatsächlich
jeden
schon mal
Fall.
gestellt in einem Podcast.
In einem
Nee, das war ein
Kaffee-Podcast.
anderer Podcast, oder? Warte mal, ich weiß nicht mehr. Wir haben.
In einem coolen
Ich muss gerade überlegen,
Startup-Podcast.
welcher war denn das? Nee, das war tatsächlich in einem Kaffee-Podcast, ja.
Hast gesagt, Kaffeeblättertee.
Nee, Kaffee-Kirschentee, habe ich gesagt.
Kaffeekirschentee. Damit hast du den Fragesteller entblößt.
Sehr gut. Ja, habt ihr noch irgendwas, was ihr gerne loswerden wollt an die
Wann kommst du uns
Kaffeesatz-Community?
mal in Herrenberg besuchen?
Ja, bald. Also ich bin
Geil.
geimpft. Ab nächste
Ja.
Woche kann ich reisen. Wenn die Leute noch ein bisschen mehr Giovanna-Kaffee kaufen, kann ich mir auch ein
Geil.
Ticket
Ja,
leisten.
du hast ja auch Freunde in Stuttgart, das ist auch nicht so weit weg. Wir haben ja auch gemeinsame Freunde in Stuttgart. Vielleicht geht da ja auch irgendwie was.
Yes.
Nee, wäre cool, auf jeden Fall. Und was wollen wir an die Kaffeesahne-Hörerschaft dann loswerden? Ja, erzählt es euren Freunden, dass sie noch viel mehr Kaffeesahne im Podcast hören. Trinkt guten Kaffee und verschenkt guten Kaffee an eure Kaffeefreunde, weil alle, die guten Kaffee trinken, denen geht's besser.
Oh wow, das sagst du nicht zum ersten Mal so.
Doch.
Gibt es eigentlich ein deutscheres Wort als Kaffeesahne-Podcast-Hörerschaft?
Das ist ein Wort auch. Das geht ja im Deutschen. Ja.
Angenehm.
Ja, es ist schön. Ja, wird sich so einbürgern. So, also, ich habe. Ihr müsst immer beide
Ah.
gleichzeitig antworten. Ah,
Awkward.
cool. Also, ich habe ein paar schnelle Fragen am Schluss.
Schieß los.
Und zwar Herdkocher oder French Press?
French
Herdkocher.
Press.
Sehr gut. Kenia oder Brasilien?
Kenia.
Zu Hause oder unterwegs?
Unterwegs.
Unterwegs.
Kaffee kann oder muss?
Muss.
Kann. Muss.
Was, Lukas?
Wow.
Das kannst du nicht sagen, Alter. Kaffee kann.
Ich habe gedacht, Kaffeekanne.
Ja, klar, Genuss.
Eine Kaffeekanne oder eine Kaffeemusse?
Kaffeekanne ist ein Genuss. Ja.
Da ist das Wortspiel. Ich habe die ganze Zeit gewartet. Hafer oder Kuh?
Kuh.
Hafer, laktoseintolerant.
Filter oder Espresso?
Filter.
Siegel oder direkt?
Direkt.
Ja, aber da können wir gleich kurz
ja,
drüber sprechen.
Nee, auf jeden Fall direkt. Ne.
Podcast oder YouTube?
Podcast.
Ja, Podcast.
Richtige Antwort. Arabica oder Carnivora?
Arabica.
Ich sag Carnivora, weil wir beides haben.
Erkennst du uns total.
Ja, toll. Die letzten beiden Fragen waren Fangfragen.
Yeah.
Ja, aber lass mal noch mal kurz über Direct Trade reden. Würdet ihr sagen, wenn eine Rösterei euren Kaffee verkauft, dass es ein Direct Trade Kaffee ist?
Ja, es kommt auch ein bisschen drauf an, welche Rösterei das ist. Ich habe das, glaube ich, auch schon mal irgendjemand erzählt. Ich finde, solange eine Rösterei so klein ist, dass sie den ganzen Kaffeeeinkauf nicht selbst bewerkstelligen kann, indem sie sich jemand anstellt, der sich oder die sich über den gesamten Prozess kümmern kann und das auch, sage ich mal, in einer längeren Handelsbeziehung aufrechterhalten kann, da ist es halt einfach notwendig, jemand anderes mit ins Boot zu nehmen. Ich meine, irgendwie, man kann ja nicht alles selber machen. Ich meine, die Leute, keine Ahnung, die nutzen ja auch die DHL, um ins Paket auszuliefern. Es geht halt einfach nicht, dass man das auch noch selber macht. Und wir legen ja großen Wert drauf und sind da halt einfach eine Art Dienstleister, die das machen. Mhm. Und von dem her, finde ich, hat das auf jeden Fall eine große Berechtigung. Ich weiß, dass es immer heiß diskutiert wird. Aber ja, ich möchte mal die Kleinrösterei sehen, die super tolle Arbeit leistet und dann aus 5 bis 10 verschiedenen Origins ihre Kaffees importiert.
Und dann will ich das noch sehen, dass in den Origins die Farmerinnen und Farmer ihren Kaffee komplett prozessieren, selektieren, verpacken, Paperwork erledigen und das dann am Hafen in den Container einladen.
Ja.
Auch das ist ein Hirngespinst. Auch da gibt es Unternehmen, die Dienstleistungen erbringen.
Und das ist auch gut so, weil so hat jeder seinen Platz und kann was machen. Also dieser hohe Anspruch an, es muss eigentlich direkt beim Bauern von der Rösterei gekauft werden, ist ein bisschen ideell, romantisch auch schon ein bisschen. Ich finde es nachvollziehbar, dass man diesen Gedanken hat, aber die Realität, die ist einfach anders und ich glaube, wir haben eine sehr gute Berechtigung, dass wir das machen und dass wir uns auch als Direktimporteure bezeichnen dürfen und damit auch unsere Kundschaft sich mit direkt gehandeltem Kaffee auszeichnen darf.
Ja, wir schicken denen die FOB-Verträge, dann können sie sehen, wie direkt das ist.
Genau. Und sie können es auch...
Ja, also was ja viel wichtiger ist halt wirklich dann die Transparenz. Also das sind ja alles so Buzzwords, die irgendwie so rumgeworfen werden und so. Und da stimme ich dir voll zu, Daniel, dass das halt so... Du kannst nicht, wenn du irgendwie 5 verschiedene Origins im Sortiment hast, wie willst du das alles direkt beziehen? Nice. Weil du musst ja irgendwie mindestens einmal im Jahr irgendwie oder so vor Ort auch sein und die Leute wirklich kennen. Also du musst die Leute ja wirklich kennen, um zu sagen, dass das eine direkte Beziehung ist. Und das kannst du ja schon fast bei 2 oder 3 Origins nicht bewerkstelligen.
Nee, kann man nicht. Wir sind zu zweit und wir machen jetzt 2 Origins. Am Anfang haben wir 1 Origin zusammen gemacht. Und jetzt sind es 2. Und wir sind echt auch an unseren Grenzen damit, dass man das ordentlich machen kann. Natürlich kann man es irgendwie machen, aber dann ist es einfach nicht mehr schön. Dann ist es auch keine direkte Beziehung mehr. Dann ist es eine Beziehung.
Wenn du einmal im Jahr anrufst, um einen Vertrag abzuschließen, dann ist das nicht gerade der heiße Draht irgendwie.
Genau. Und daher ist es halt einfach so. Und wir sehen uns als verlängerten Arm der Kaffeeröstereien mit Anspruch.
Aha, nice. Ja. Ja. Aber genau dafür gibt es halt dann so Leute wie euch, die das halt machen.
Ja.
Und mit denen man irgendwie vertrauensvoll zusammenarbeiten kann.
Ja.
Und wie ihr ja schon ganz am Anfang auch gesagt habt, gibt es davon ja echt einige.
Ich freue mich auch. Ich begrüße das auch, da wenn Röstereien das nicht nur so kühl sehen und sagen, ja, und ich brauche hier und The Pledge und sag mir den FOB-Vertrag und füll mir mal die Excel-Tabelle aus. Sondern ich begrüße das auch, wenn Kaffeeröstereien sagen, hey, Hast du mal die Nummer von dem Farmer, von dem ich das Microlot habe? Oder kann ich mal in Austausch kommen mit dieser und jener Person? Das finde ich sehr gut, wenn da Qualität auch in die Transparenz kommt und es nicht nur ein Excel-Sheet ist.
Das soll auch da auf einer freundschaftlichen Ebene sein. Ich
Ja.
meine, dafür stehen wir auch so ein bisschen, unser Name, der basiert darauf auch auf Freundschaft. Und irgendwie finden wir das cool, wenn es dann halt auch nicht nur über uns läuft, sondern auch, sage ich mal, mit unseren
Genau.
Kunden und Kundinnen und Lieferanten und Lieferantinnen.
Wenn wir das dass wir das Dreieck auch schaffen,
Genau.
das, wo man auch ohne uns kommuniziert,
Ja.
ja, wo wir eine Dienstleistung
Das ist halt dann
natürlich
geil.
erbringen, aber wo man auch diese Beziehung dann auch wirklich schafft, ne?
Ja. Das ist schon witzig. Wir haben schon so ein paar ganz süße Stories auch. So mal hat ein Kunde von uns, einem Lieferanten oder einem Kaffeebauer von uns, dann ein Taschenmesser mitgeben lassen. So, ne? So, das ist dann irgendwie, das ist
Ja,
schön, das ist
geil.
was Cooles. Irgendwie so. Dann geht auch mal sowas. Das sind so Kleinigkeiten, aber irgendwie, das geht ja auch dann. Ne? Und das ist ja auch direkt.
Ja. Ja.
Jetzt
Ja,
in 2
voll.
Wochen fliege ich nach Peru, dann übergebe ich einem Farmer eine Qualitätsprämie von 345 €, weil der Röster zufriedener war mit dem Kaffee als das, was er im Sample gekappt hatte, und hatte gesagt, hey, bezahle ihm doch noch ein bisschen mehr und dann kann ich dem da Cash nochmal richtig Geld geben. Und das sind auch so, das sind coole Sachen, da fühlen sich die Leute auch
Geil, ja.
wertgeschätzt.
Ja.
Und durch die Emerging Technologies, durch die sozialen Medien, durch künstliche Intelligenz bei Übersetzern,
Voll.
da geht das ohnehin, dass Leute miteinander in Kontakt treten.
Ja.
Also die Farmerinnen und Farmer, die haben richtig Bock, die schreiben dir auch die Röster jetzt schon selbstständig an und die suchen da den Austausch und das geht sowieso alles. Wir können froh sein,
Ja, das ist.
wir sind einfach froh, dass wir da die noch enger zusammenführen können, die Menschen, und dass wir denen die Dienstleistung erbringen können, dann auch die Ware und das Geld zu übermitteln, ja.
Ja, voll. Ja, das ist ganz schön zu sehen, ne? Wie auch immer mehr irgendwie Produzentinnen auf Instagram verlinkt werden, zum Beispiel.
Ja, richtig
Das
geil.
ist super
Bringt
wichtig.
Fame
Das den
Und die
Zuschnitt.
sich auch gegenseitig so verlinken, die so sagen, so, hey, wir ernten gerade und ich glaube, das landet bei denen und denen in der Rösterei.
Ja,
Voll
ja.
geil. Ja,
Das ist schon
voll
cool, ja.
schön. Ja. Ach, das waren noch schöne Schlussworte. Also, ich mache jetzt Zoom vielleicht noch nicht aus, aber die Aufnahme, die stoppen wir jetzt gleich mal. Ja, danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Das ist ja doch ein bisschen länger geworden. Das finde ich immer ganz schön. Das heißt, dass wir einen guten Draht hatten.
Ja, sehr schön.
Aloha.
Ja, und ich freue mich auf das gemeinsame Cupping. Das kriegen wir auf jeden Fall dieses Jahr hin.
Ja.
Mit eurem Rohkaffee, unserem Rohkaffee. Und dann wird das
Auf
cool.
jeden Fall.
Ja.
Nee, es war uns auch wirklich eine große Freude. Und ja, trotz später Sp Stunde war es sehr entspannt. Und ja, wir haben
Oh,
uns
schön.
jetzt
Ja, es ist schon Mitternacht,
ja,
Leute.
Mitternacht, also wirklich, also 11:55 jetzt hier.
Ja.
Das ist die Zeitverschiebung zwischen Herrenberg und Köln.
Aber wir haben es irgendwie
Ja,
gemanagt.
irgendwie gemanagt, das geht schon. Aber nee, es war sehr
Ja,
schön, es war sehr schön und sehr kurzweilig. Ich hoffe auch, dass es der Kaffeesahne-Podcast-Hörerschaft auch kurzweilig begegnet, diese Aufnahme.
ja. An der Stelle auch nochmal ganz liebe Grüße an die Kaffeesahne-Podcast-Hörerschaft.
Oh, ich muss es mir merken, warte, ich schreibe es mir auf. Tschüss, Leute.
Ja.
Sag nochmal Tschüss
Tschüss,
ins
tschüss
Mikrofon.
alle miteinander. Es hat uns sehr gefreut, mit euch zu quatschen.
Tschüss, ihr lieben Menschen. Und bis bald. Besucht uns, trinkt den Kaffee. Seid glücklich. Denkt an die Völkerverständigung.